So you've got a business, but what about a brand? The difference? More of you. Wix gives you the freedom to create your website, own your brand, and do it on your own, exactly how you envisioned it. Experience limitless customization. Boost your creativity and efficiency with AI tools for every part of your business journey. Scale up with built-in SEO, e-com, and scheduling features. Put more of you in your business. Go to Wix.com and do it all yourself.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Heider. Wer einen Anruf von meinem heutigen Gast bekommt, der könnte vor entscheidenden Veränderungen in seinem Leben stehen. Meist geht es in dem Gespräch, das gern mit dem Satz "Können Sie sprechen?" beginnt, um einen neuen Job und ja, auch das, um Geld, manchmal sogar um ziemlich viel Geld. Wir wollen heute bei Entscheidertreffen Heider und ich frage mich, warum ich das nicht schon längst getan habe, weil das ist etwas, was viele Menschen, die in diesem Podcast sind, sehr interessiert. Wir wollen heute mal einen tiefen Blick in die Welt und den Alltag eines Headhunters werfen, also eines Menschen, der für Unternehmen Führungskräfte sucht, gern auf dem sogenannten C-Level, aber nicht nur. Und ich habe natürlich nicht irgendeinen Headhunter hier, sondern ich glaube, man kann das so sagen, ich habe den Headhunter hier, zumindest wenn es um Medienberufe, um tolle Jobs in den Medien, in der Medienbranche geht, aber nicht nur das. Ich freue mich sehr, dass Christoph Hartlieb da ist. Lieber Christoph, herzlich willkommen. Schön, dass das geklappt hat. Dieser Satz, können Sie sprechen, ist es eigentlich immer noch so? Ist das dein erster Satz, wenn du irgendwo anrufst?
Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf und ich habe ein bisschen rote Ohren, weil du mich so gelobt hast, aber um die Frage zu beantworten, wir versuchen schon einen kreativeren Einstieg hinzubekommen, aber ab und zu fällt dieser Satz auch nochmal.
Aber wie geht das? Also du rufst dann Menschen an, die ja in dem Moment, wissen die meisten, wenn du anrufst, okay, jetzt geht's irgendwie um einen neuen Job?
In den Kernmedienbranchen und in der Digitalbranche wahrscheinlich schon. Aber der Erstkontakt erfolgt heutzutage auch häufig über soziale Netzwerke wie Xing oder LinkedIn, dass man schon mal vorfühlt, sich verabredet und nicht kalt in die Firmen rein telefoniert.
Wir kommen gleich auf die Frage, wie ein Headhunter arbeitet, das wird die meisten interessieren. Erstmal möchte ich ein bisschen was über dich erfahren, weil du bist ja nicht, man wird ja nicht als Headhunter geboren. Und wahrscheinlich, wenn man dich vor mit 20 oder 30 gefragt hättest, was wirst du mal werden, wäre Headhunter dabei gewesen?
Sicherlich nicht. Ich glaube, 95% aller Headhunter hatten das nie vor. Und viele Headhunter sind Headhunter nach einem Karriereknick geworden. Mhm. Und ein bisschen war es auch so bei mir. Ohne jetzt zu tief einzusteigen, hatte ich immer vor, irgendwo Chef oder Vorstand zu werden. Ich war lange bei Bertelsmann, wie du vielleicht weißt, und irgendwie hat Bertelsmann mein Talent am Ende da nicht erkannt. Bis über den Geschäftsführer einer Tochter habe ich es nicht hinausgebracht. Und dann habe ich mich von einem Headhunter weitervermitteln lassen. Und dieser Wechsel ist ziemlich schief gegangen, weil ich die Firma nicht genau geprüft hatte. Da will ich gar nicht tiefer einsteigen. Und der Headhunter hat mir dann angeboten, oder kommen Sie doch zu uns. Und da habe ich mit 40 gedacht, Mensch, das ist vielleicht eine Chance, mal die Seiten zu wechseln und habe dann schnell gemerkt, dass mir das liegt, dass mir das Spaß macht und habe dann 3 Jahre später selber gegründet.
Nee, das ist interessant. Also, um zu erzählen, du warst bei Porsche ganz am Anfang?
Genau.
Eine Zeit lang? Vier Jahre?
4 Jahre war ich bei Porsche, fand die Produkte faszinierend, war sehr fasziniert von Wendelin Wiedeking, der damals den Turnaround gemacht hat und ich durfte auch Teil der Kazenn-Teams sein. Also wir haben wirklich in der Produktion Kosten reduziert, ganz tolle Sachen gemacht. Nach 4 Jahren habe ich aber gemerkt, dass ich keinen Benzin im Blut habe und auch keine Lust habe, nur über Autos zu reden oder nur am Wochenende auf die Kartbahn zu gehen. Und habe dann gesagt, ich will eigentlich in den Norden, ich finde die Medien spannend. Und damals, das war 98, kam das Internet auf in Deutschland. Und da war es natürlich super spannend, zu Gruner + Jahr in die Strategieabteilung wechseln zu können.
Und in den Norden wolltest du, weil du irgendwie einen extremen Bezug zum Wasser hast?
Das ist so, ja. Und ich habe zu der Zeit meine heutige Frau kennengelernt. Mhm. Und wir waren uns sicher, dass wir eigentlich die Familie im Norden gründen wollten.
Und eigentlich wolltest du Bademeister werden, hast du in dem Fragebogen geschrieben.
Ja, den gut, ich das einschicke. War in der Kindheit, da stand, was ich in der Kindheit werden wollte. Das hat sich dann irgendwann gelegt.
Okay, dann Gruner und ja, in dieser Hauptphase der Gründung, dann warst du bei Avato.
Ja, ich war bei Gruner und ja für das Venture Capital Geschäft dann zuständig nach der Strategiephase und habe eine aus meiner Sicht sehr interessante Beteiligung mitkaufen dürfen, das war die Handy.de. Mhm. Und dann platzte die Internetblase, also mit dem Venture-Geschäft war nicht mehr viel. Und dann hatte ich die Chance als Gründer, erst parallel zu den Gründern, aber dann als Gründer-Nachfolger da in die Geschäftsführung zu gehen. War dann 4 oder 5 Jahre Geschäftsführer bei Handy.de.
Okay, aber innerhalb von Gruner und Jahr.
Innerhalb von Gruner und Jahr. Genau. Handy.de wurde dann zu Avato Mobile umfirmiert und zu Avato gegeben.
Okay. Und dann sagst du, hattest du eigentlich auf was gehofft innerhalb von Bertelsmann?
Ja, ich wollte eigentlich Bertelsmann Vorstandsvorsitzender werden ursprünglich mal.
Ja? Nein.
Aber Selbstbild und Fremdbild waren dann nicht deckungsgleich. Okay. Und irgendwie ging es dann bei Avato Mobile nicht weiter, beziehungsweise wurde mir noch ein Chef vor die Nase gesetzt. Und dann war ich offen für die Ansprache von draußen.
Aber das heißt, meine Antwort, du hast nicht selber einen Headhunter gesucht, sondern du hast immer mal wieder, das ist ja schon die erste Frage, was macht, wenn man jetzt lange nichts von einem Headhunter gehört hat, ist das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen?
Ich glaube, es macht Sinn, zu den relevanten Headhuntern ein bisschen Kontakt zu halten. Wir Headhunter leben natürlich davon, dass uns Kunden beauftragen und also Firmen und wir dann die entsprechend passenden Leute suchen. Insofern, gerade jetzt, wo die konjunkturelle Phase wieder ein bisschen schlechter wird in Medien, rufen mich natürlich viele Leute an, die einen Job suchen. Und da ist man natürlich zuvorkommend höflich, guckt, dass die Leute gut in der Datenbank gepflegt sind, aber ich schaff's nicht, 60 Stunden in der Woche Personalgespräche mit Leuten zu führen, die einen Job suchen, weil das ja nicht mein Erlösmodell ist.
Wie war das denn damals bei dir? Hast du dann regelmäßig Anrufe von Headhuntern bekommen oder bist du dann offensiv auf jemanden zugegangen und gesagt,
Das war ein Koinzident. Ich hatte in der Zeit dann einen Anruf bekommen.
Okay.
Also das war eher Zufall.
Und was ist damals schiefgegangen? Die Firma war nicht die richtige, oder?
Die Firma war wirtschaftlich in schwerer Lage, was von außen nicht zu sehen war und ist dann auch später in die Insolvenz gegangen. Da war ich aber schon lange weg. Ich hatte meine Due Diligence etwas zu spät gemacht.
Okay, und dann sagt der Headhunter, weil er ein schlechtes Gewissen hatte oder weil er dachte, hey, der macht das gut? Oder warum hat er gesagt, komm zu mir?
Das habe ich ihn nie gefragt. Das müsste man mal fragen. Irgendwie hat er in mir gesehen, dass ich den Job wohl machen könnte.
Und hast du dann tatsächlich auch bei ihm gearbeitet?
Oder bei ihm, ja.
Ja, okay. Genau. Um dann nach 3 Jahren zu sagen,
ich habe dann schnell gemerkt, dass wenn man in eine kleine, das war ja Second Tier Headhunter und nicht eins der großen Netzwerke wie jetzt Egon Zehnder oder Rusty Reynolds, ich glaube, wenn man in so eine kleinere Veranstaltung geht, dann ist es noch personenabhängiger. Weil die Headhunter in den First-Tier-Beratungen natürlich sehr stark über den Netzwerknamen akquirieren. Ich hatte Lust, aber selber sehr viel auch in die Akquise zu gehen und habe dann nach 3 Jahren auch gemerkt oder auch vorher schon, dass doch sehr viel an den persönlichen Kontakten hängt und dass es dann sinnvoller ist, eine eigene Veranstaltung anzubieten.
Wobei das krass ist, aus einem Laden wie Bertelsmann oder auch Gruner mit damals noch 2.000-3.000 Mitarbeitern zu gehen und dann plötzlich mehr oder weniger allein zu sein.
Ja, das war wirklich eine Umstellung. Also auch den Unterbau nicht zu haben. Ich hatte ja bei Avato Mobile auch über 100 Mitarbeiter und in der Station danach, die nur kurz war, glaube ich 2.500 Mitarbeitende. Und das ist schon eine Veränderung, weil man tief in der Wertschöpfung ist als Headhunter. Also man kann sich ein bisschen zuarbeiten lassen, aber in der Regel ist man doch sehr nah dran an den Kandidaten, führt die Kandidatengespräche, schreibt die Berichte, hat den Kundenkontakt. Also es ist ein deutlich einsamerer Beruf.
2008 ging das los. Wir haben jetzt ja schon irgendwie, das ist schon bald 20 Jahre.
Ist offensichtlich
gut gegangen. Was war der erste Mensch, der erste Job, den du vermittelt hast, allein?
Weißt du das noch? Der erste Job, das kann man heute sagen, weil es lang genug her ist. Ich habe den Paul Muter zur IP Deutschland damals noch, also heutige Ad Alliance, gebracht.
Okay.
Ja.
Und dann ging es automatisch so weiter, weil du die Kontakte hattest? Oder weil man stellt sich das vor, gibt ja Headhunter genug und gibt auch irgendwie genug gerade große Headhunter. Wie bist du an die Jobs gekommen?
Ich habe sehr stark von meinem Bertelsmann-Netzwerk profitiert. Also Bertelsmann investiert ja viel in diese ganzen Chairman Roundtable, University, und ich kannte auf meiner Peer Group bei Bertelsmann sehr viele Manager, die sich dann sehr gut auch verteilt haben in der Branche. Also wenn man in die Medienhäuser heute reinguckt, selbst bei Funke, sind an vielen Stellen Ex-Bertelsmänner, weil Bertelsmann damals und heute vielleicht auch noch so für die Branche sehr stark ausgebildet hat. Ne? Ob man zu Springer guckt, selbst angefangen bei Matthias Döpfner oder früher Andreas Wiele. Das sind ja alles Ex-Gruner und Ex-Bertelsmann-Leute gewesen. Und von dem Netzwerk habe ich gerade in den Anfangsjahren sehr profitiert. Und dann habe ich versucht, mir einen Namen aufzubauen.
Was gelungen ist. Wir kommen jetzt mal zu diesen ganzen Geheimnissen, weil sind ja so viele Fragen, die ich habe zum Thema Headhunter. Die erste, die habe ich vorhin so mal allgemein gefragt. Wenn man in einer Führungsposition ist, und kriegt quasi keine Anrufe von einem Headhunter. Ist das ein gutes Zeichen oder ist es ein schlechtes Zeichen? Ein gutes Zeichen könnte sein, wenn man denkt, die Headhunter auf der ganzen Welt, die sich jetzt für Medien interessieren, zum Beispiel, denken, der ist da, wo er ist, glücklich. Es könnte aber auch ein schlechtes Zeichen sein, so nach dem Motto, oh, mein Marktwert scheint jetzt nicht so toll zu sein. Ne? Gibt's da überhaupt eine Regel?
Das ist, glaube ich, sehr individuell zu sehen. Ne? Also bei dir möchte ich da keinen Anfangsverdacht äußern. Aber wenn jemand zum Beispiel 20 Jahre in einer Firma war, ja, dann vermuten wir, dass die Wechselwahrscheinlichkeit nicht mehr so hoch ist.
Ah, okay, ne? Das heißt, je länger jemand dabei ist, desto unwahrscheinlich ist es, dass du ihn ansprechen würdest.
Würde ich so sehen, wenn jetzt jemand 15 Jahre glücklich in der gleichen Firma ist, dass er dann sein ganzes Leben nochmal auf den Kopf stellt, vielleicht auch in einen anderen Standort geht. Kann sein, aber ein Anfangsverdacht ist da, dass das nicht der Fall ist.
Das heißt, du guckst immer nach Leuten, die eine kurze Zeit irgendwo sind. Weil das
auch,
ist ja das
auch nicht zwangsläufig. Okay. Also gerade so Jobhopper sortieren wir natürlich auch aus. Wenn jemand alle 2 Jahre weiter wechselt, dann vermuten wir, dass das nicht immer nur an der Firma oder der Station liegt, sondern vielleicht auch an der Person.
Weil das Interessante, das steht unter anderem auf deiner Homepage, ihr vermittelt ja in der Regel keine Leute, die gerade frei sind, sondern ihr vermittelt Leute, die in einem Job sind. Das heißt, es ist auch ein geschickter Trick, man sucht jemanden für eine Firma und reist dann bei einer anderen Firma das Loch und kriegt dann manchmal auch von der Firma dann das Angebot, jemand Neues zu suchen?
Das habe ich schon erlebt, aber das ist natürlich eher die Ausnahme. Also wir unterscheiden schon zwischen Hunting Ground und Kunden, weil die Branche ja auch eng ist. Ich kann mir ja nicht meine eigenen Bedarfe schaffen. Wenn ich jetzt, wir haben eigentlich pro Mediengattung unsere Stammkunden und suchen dann eher bei der Konkurrenz oder in anderen Umfeldern.
Achso, das heißt, du guckst, dass du möglichst einem guten Kunden nicht jemanden wegnimmst.
Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel fiktiv für Funke arbeiten würde, könnte ich dich nicht ansprechen, Lars.
Könntest du schon, aber dann wäre eventuell Funke erledigt, der Auftrag.
Genau, das wäre ja dann, das wäre dann sehr kurz gesprungen.
Aber das macht das denn ja nicht gerade einfacher, ne? Also je mehr Kunden du hast in einer überschaubaren Branche wie der Medienbranche mit einigen großen Verlagen, da sagst du, Mist, da kann ich jetzt gar nichts
machen. Ja, deshalb sind wir nicht nur auf die Medien fixiert und das ist auch zum Beispiel der Grund, dass wir uns gerade verkleinert haben. Mhm. Mein Kollege und Partnerkollege, mit dem ich 10 Jahre zusammengearbeitet habe in München, da hatten wir doch eine sehr starke Kundenüberlappung und die Räume wurden immer enger und dann haben wir uns in die Augen geguckt und haben gesagt, Mensch, es macht vielleicht mehr Sinn, getrennt zu arbeiten, weil wir sonst nicht auf Dauer lieferfähig für unsere Kunden sein werden.
Okay, das ist interessant. Also, dann kommt eine Medienbranche, nehmen wir jetzt mal was, interessiert mich natürlich auch, die sucht einen Chefredakteur für ein großes, was auch immer, Zeitung, Zeitschrift. Wie geht ihr dann vor? Also, was ist das Erste? Erstmal gibt es ein Gespräch mit demjenigen, mit der Firma und sagt, was wollt ihr eigentlich? Weil du musst ja auch relativ schnell einschätzen können wir das seriös besetzen? Wenn du das Gefühl hast, geht nicht, nimmst du den Job gar nicht an?
Genau, weil man dann ja mehr kaputt machen würde, als helfen könnte. Ja, wir versuchen erstmal die Kunden zu verstehen. Deshalb ist es auch sinnvoll, viele Jahre für Kunden zu arbeiten, dass man wirklich versteht, wer ist da, wer fehlt vielleicht noch im Team, wer kann da funktionieren, weil die Häuser ja auch unterschiedliche Kulturen haben. Und bei dem Beispiel Chefredakteur, jetzt nach 20 Jahren in der Branche, kennt man natürlich alle relevanten Chefredakteure und Ressortleiter in Deutschland. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Falls jemand zuhört, den ich noch nicht kenne, soll der sich bitte aktiv bei mir melden. Dann würde ich diese Lücke gern füllen. Und dann hat man schnell eine gute Liste zusammen, beziehungsweise haben wir in der Datenbank die relevanten Journalisten auch mit Handynummern oder auch mit Historie.
Wie oft lehnst du einen Auftrag ab und warum?
Je weiter er weg ist von meiner Kernkompetenz oder Kernbranche, ne? Also wenn man da wirklich nicht gut bedienen kann, wir fokussieren uns ja auch sehr stark auf den Dachraum, wir kriegen manchmal auch Anfragen.
Dach muss man sehen, Deutschland, Österreich, Schweiz.
Wir kriegen manchmal auch Aufträge dann in angrenzenden Ländern von Kunden, die wir haben oder auch durch Empfehlungen und da starten wir eigentlich mit einem weißen Blatt Papier oder mit einem LinkedIn-Zugang und das ist ja kein Mehrwert für den Kunden. Also ich würde jetzt nicht einen Geschäftsführer im UK oder Niederlande suchen.
No offense, but your brain is a terrible place to keep your big idea. It belongs in the world, but you know that already. You have a calling, a voice that says, this is what I'm meant to do. Create the website your big idea deserves with Wix. Make it your own with top-to-bottom customization, AI to help realize your vision, and built-in business tools to turn your daydream into your dream job. Wix supports every stage of the business journey, except one. Your decision to begin. Ready? Go to Wix.com.
Dann überlegt man sich, nehmen wir Chefredakteur, wie viele Bewerber sucht man dann eigentlich aus? Weil man muss ja auch aufpassen, dass man nicht zum Beispiel andauernd irgendwelche Bewerber hat, zu viele Bewerber und jemand dann 3-4 Mal absagt, den man vielleicht irgendwann dann doch nochmal gebrauchen kann. Wie viel nimmt man da?
Wir erstellen in der Regel erstmal eine Liste, das sind so 20, 25 Profile, die wir mit dem Kunden durchgehen, weil die Kunden natürlich auch viele Leute in der Branche kennen. Und dann machen wir die negative Option auch, wen man nicht sieht im Haus. Und dann verdichten wir diese Liste auf die A-Kandidaten und die sprechen wir gezielt an. Und von da aus gehen wir rollierend vor. Wenn von den A-Kandidaten dann keiner Interesse hat, dann wächst entweder die Liste oder wir gehen in den zweiten Topf. Also sehr eng bei so einer Suche in Absprache mit dem Kunden. Und ja, dann geht's in den Prozess.
Also wie viele A-Kandidaten sind das dann erstmal, die ihr anspricht?
Bei der Chefredakteurssuche wären das so 5, maximal 10.
Okay, gerade aber viel.
Ja.
Und dann rufst du die an oder schreibst du die an und dann triffst du dich jedes Mal mit denen? Oder, gut, erstmal ist abchecken, wollen die überhaupt? Was ist da deine Erfahrung?
Unterschiedlich, ja. Ne? Je nach Haus für das Versuchen, je nach Standort auch. Da gibt es natürlich attraktivere Standorte, weniger attraktive und auch attraktivere Titel und weniger attraktive Titel.
Okay, aber es ist so ein allgemein, dass du einen Chefredakteur mal 3-4 Mal angerufen hast, der jedes Mal gesagt hat, ich möchte eigentlich nicht wechseln, dann rufst du ihn das 5. Mal auch nicht an. Wahrscheinlich, ne?
Doch, wenn ich dann was besonders Attraktives auf dem Tisch habe oder ich weiß, seine Kinder sind jetzt nicht mehr in der Schule, er ist jetzt mobiler oder also wenn sich die oder er hat einen neuen Chef gekriegt und fühlt sich nicht mehr so wohl. Also wir versuchen schon eng an den Leuten dann dran zu bleiben.
Ist es immer noch so? Gott, das klingt jetzt so, als hätte ich so letzt vor 30 Jahren ein Angebot gekriegt. Vielleicht war es ja auch so. Und dann ist es immer noch so, dass man erstmal sagt, ich habe da ein Medienhaus, das hat eine Zeitung, erstmal nicht sagt, welcher Titel das ist und welcher Ort das ist.
Das hängt auch davon ab, ob die Suche mehr oder weniger öffentlich ist oder ob vielleicht noch jemand auf der Position sitzt, der noch gar nichts davon weiß. Also okay. Es hängt wirklich vom Vertraulichkeitsgrad ab. Und das ist auch von der Hierarchiestufe abhängig. Je höher die Position in der Hierarchie ist, umso geheimnisvoller wird der Prozess gestaltet. Wenn ich jetzt einen Verkaufschef für ein Verkaufsbüro eines Vermarkters suche, dann ist das oft auch in der Branche schon bekannt oder eine Stelle vielleicht auch schon vakant.
Was machst du, wenn du weißt, ich muss jetzt eine Stelle besetzen von einem, den du eventuell sogar selber schon mal vermittelt hast oder mit dem du schon mal Kontakt hast. Du darfst dem ja nichts sagen. Der könnte aber dann ja sauer sein, wenn der hinterher feststellt, guck mal hier, der Christoph hat meine Nachfolge vermittelt und hat mir nicht meinen Hinweis gegeben.
Wir sind da transparent auch Richtung Kunden. Ne? Mhm. Wenn ein Kunde auch sagt, guck mal beim Hamburger Abendblatt, den Chefredakteur finde ich interessant, dann würde ich als Personalberater immer offenlegen, dass ich da nicht ansprechen kann.
Okay, aber wenn du das Gefühl hast, du weißt von jemandem, dass der bald weg ist, die kannst ihm gar keinen Tipp geben, so ist das Spiel, ne? Kannst nicht sagen.
Genau, da muss man schon sauber bleiben, weil sonst, also das kann ich dann in den letzten 2 Jahren vor meinem Ruhestand machen, aber vorher denke ich da eher nachhaltiger und langfristiger.
Was sind deine Erfahrungen, was fragen die Leute zuerst? Wo es ist oder was es zu verdienen gibt?
Also das, wir versuchen ja die Position schon gut zu beschreiben, haben in der Regel auch ein Positionsprofil zur Position und die Gehaltsfrage, ja, das ist auch unterschiedlich. Die vertriebsnahen Positionen, die fragen früh nach Gehältern, die CFOs auch, die Journalisten eher spät im Prozess.
Und das ist ja interessant, weil du ja ungefähr weißt, was ja keiner so richtig weiß, was verdient man denn eigentlich als, sehen wir mal, Führungskraft im journalistischen Bereich, bei Zeitung. Was wird denn da von bis, was wird denn da eigentlich gezahlt? Also nehmen wir mal stellvertretende Chefredakteure, die du vor allen Dingen suchst wahrscheinlich, ne? Was ist dann so, was sind denn so Gehälter?
Da würde ich jetzt gerne professionell vertraulich bleiben, siehst mir nach. Und es ist auch unterschiedlich nach Regionen, es ist unterschiedlich nach Publikation, aber auch in Fachverlagsbranche ist noch ein Unterschied zu den Publikumsverlagen. Und es hat auch einen Unterschied, wann man in die Position gekommen ist. Okay. Also da hat sich auch das Gehaltsniveau etwas abgekühlt im Vergleich zu vor 10 Jahren.
Kriegst du von den Auftraggebern so eine Range, der sagt, pass auf, das und das kannst du anbieten oder gibt es ein klares Gehalt und alles andere macht der Auftraggeber dann persönlich?
Es gibt eine Range, aber wir versuchen da auch zu beraten, weil wir ja das Marktniveau kennen und gerade wenn man dann Personen auch diskutiert, kann man ein Gefühl geben, wen kriegt man eigentlich für zu welchem Preis in Deutschland.
Also und dann hast du 5, 6 Leute und engerer Kreis. Triffst du dich erstmal dann nochmal mit denen persönlich oder werden die dann gleich dem Auftraggeber zugeführt?
Ich treffe mich immer nochmal persönlich, okay, um auch Überraschungen zu vermeiden, weil auch wenn man Leute dann mal 2, 3 Jahre nicht gesehen hat, kann es ja deutliche Veränderungen geben.
Und du kannst natürlich das Problem haben, dass jemand sagt, oh, ich bin total interessiert und dann am Ende dann doch, nachdem er vielleicht sich das Unternehmen entschieden hat, dann doch absagt. Passiert das oft?
Das passiert selten. Es wird mehr in den unteren Hierarchieebenen, dass die Leute ein Angebot nehmen und zu ihrem Chef rennen und nachverhandeln und sich umdrehen lassen. Das war ja früher No-Go. Also früher war es ja so, wenn man gesagt hat, ich habe ein Angebot, ich möchte gehen, dann wurde da nicht mehr nachverhandelt oder diskutiert. Das ist heute ein bisschen anders. Das ist ein bisschen beliebiger geworden. Insofern erleben wir das schon hin und wieder. Zum Glück nicht allzu häufig. Aber Überraschung gibt's da immer wieder.
Wollte ich gerade sagen. Und dann kommt man irgendwann zu so einem Punkt, bist du bei den Gesprächen mit dem Geschäftsführer oder Eigentümer dann immer noch dabei? Oder gibt es irgendwann einen Punkt, dass du sagst, so, das mache ich jetzt allein?
Beim Erstgespräch sind wir in der Regel dabei. Okay. Es gibt Kunden, die möchten das nicht. Aber in der Regel sind wir dabei oder bin ich dabei und beim Zweitgespräch dann in der Regel nicht mehr.
Wer sagt jetzt demjenigen, der es geworden ist, Bescheid? Und wer sagt vor allen Dingen dem Bescheid, die es dann nicht geworden sind? Weil in so einer Endrunde, man versteift man sich schnell auf einen Nein. Man hat immer ein, zwei, drei noch so im
Köcher. Genau, es gibt immer einen Plan B, wobei der Plan B es meistens nicht wird. Plan B heißt dann, also Absage vom A-Kandidaten heißt eigentlich weitersuchen.
Und dann sind die anderen raus?
In der Regel ist es so, weil es gab ja einen Grund, warum man sich für den einen entschieden hat. Gut, wenn man zwei Kandidaten auf Augenhöhe hat, dann kann das schon passieren. Aber ich würde sagen, in 75% der Fälle sucht man dann doch neue.
Aber das ist ja krass, weil theoretisch würde man doch sagen, wir haben jetzt diese einmal die Liste mit 20 Leuten, daraus haben wir 10 genommen, daraus haben wir 3 genommen. So, und dann sagt man, nee, unser Topmann macht es nicht. Und dann gucken wir nochmal neu, wenn man denkt, aber nimmt man da nicht einen, der schlechter ist als 2 und 3? Ist nur eine psychologische Geschichte wahrscheinlich.
Wahrscheinlich ist es Psychologie, ne? Weil man gesagt hat, der war's und dann kann ja die Nummer 2 nicht auf Augenhöhe sein. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel.
Nun sagen wir immer die Nummer 2. Die Frage ist natürlich, man kennt das, wenn man sich anguckt, die Chefredakteursbesetzung in Deutschland ist noch immer sehr stark männerlastig. Ich kann mir vorstellen, dass viele, die dich beauftragen, auch in anderen Bereichen sagen, ich möchte unter diesen 5 Kandidaten in der Endphase oder 3 oder 4 Hälfte Frauen, Hälfte Männer, ist das immer das Ziel?
Versuchen wir schon. Wir haben aber auch Suchen, wo wir nur Frauen suchen sollen. Okay. Also ich hatte neulich eine CTO-Suche, da war es besonders schwierig, wo es hieß, wir wollen nur weibliche Kandidaten, um eben eine vernünftige Mischung im Management auch zu haben.
Wie unterscheiden sich Männer und Frauen bei der Ansprache durch einen Headhunter? Hier in diesem Podcast erzählen immer viele, das hat Markus Lanz mal erzählt, dass wenn er Menschen anspricht, ob sie in seine Talkshow kommen wollen, dass die Männer sagen, ja, ist gut, mach ich. Und dann sagt er, wollen Sie das Thema noch wissen? Nein, nein, kann ich schon was zu sagen. Während Frauen oft sagen würden, nee, also mein Spezialthema ist ja so und so. Und selbst wenn das nur eine Nühe davon entfernt ist, dazu sage ich nichts. Was erlebst du?
Ich will es nicht so pauschalisieren, ich erlebe aber schon, dass Frauen ehrlicher sind, was ihr eigenes Kompetenzprofil angeht oder was ihre Selbsteinschätzung angeht. Also wir haben einige Kandidaten, gerade in den Medien, die können alles und das ganz toll. Frauen reflektieren da teilweise mehr, aber das klingt jetzt wahrscheinlich so ein bisschen pauschal, dass ich erlebe das nur hin und wieder in den Gesprächen, dass ich sage, Mensch, das ist jetzt wirklich aber ehrlich, dass sie da eine Schwäche, die sie haben oder eine Kompetenz, die sie nicht so mitbringen, dass sie das so gleich auf den Tisch legen im Interview. Das erlebe ich bei manchen Männern dann nicht im Gespräch.
Du kannst ja jetzt mal den Tipps geben, wie soll man sich denn eigentlich verhalten, sowohl in einem Gespräch mit dir, aber dann auch in einem Gespräch, in einem Vorstellungsgespräch. Wie wichtig ist es da auch zu sagen, wissen Sie, das und das kann ich nicht?
Klingt jetzt vielleicht auch platt, aber authentisch sein ist, glaube ich, sinnvoll, weil dann kommt man so rüber, wie man als Person auch ist. Und insbesondere kann man sich in der gesamten Probezeit ja oder hinterher auch nicht verstellen und eine Rolle spielen, sondern man will ja wirklich prüfen, passt die Firma und die Position zu mir und passe ich in die Kultur und zu der Rolle. Und da bringt es ja nichts, irgendein Schauspiel zu veranstalten.
Probezeit ist ein interessantes Stichwort. Ich würde mir denken, auf solchen Niveaus würde ich sagen, okay, Probezeit mache ich nicht. Also wenn ich von Job A, der wahrscheinlich gut bezahlt ist, zu Job B wechselt, dann mache ich ja nicht jetzt 6 Monate Probezeit. Ist es obligatorisch?
Ist auch Verhandlungssache, okay. Ne? Wie sehr jemand gewollt wird, auf welcher Ebene die Position ist. Nur eine Probezeit bringt einem ja auch nichts. Oder eine Probezeit rauszuverhandeln, wenn es dann hinterher nicht klappt, dann geht es ja eher darum, eine Abfindung noch zu bekommen. Aber wenn die Position nicht passt, dann ist die Probezeit ja eigentlich Makulatur.
Wie ist es für dich? Du bist ja erfolgsabhängig bezahlt, das heißt, du kriegst einen Anteil, ich habe mal sowas gehört, von 30%, was man ungefähr kriegt als Headhunter, vom Jahresgehalt?
Genau, so genau. Ist es. Aber so. Auch nicht rein erfolgsabhängig. Das wäre dann schade, wenn Suchen sehr lange dauern. Oder also wir haben ein Retainer-Modell. Wir nehmen ein Drittel des Honorars bei Auftragserteilung, ein Drittel bei Vorstellung der ersten Kandidaten und dann ein Drittel bei Unterschrift.
Und das ist aber nicht, mit der Unterschrift ist es weg. Wenn der nach 2 Wochen wieder weg ist, weil es doch nicht geklappt hat, ist es nicht dein Thema.
Also ich garantiere immer eine kostenlose Nachbesetzung in den ersten 6 Monaten. Egal, ob jemand gehen will oder gegangen wird, weil ich ja einen zufriedenen Kunden haben will. Ich will ja eigentlich den Anschlussauftrag des Hauses und nicht einmal take the money and run.
Also so eine Art Garantie ist es dann, ne?
Das ist ein Fallschirm, würde ich es nennen. Ne? Ja, weil das ist ja für alle dann sowieso ein GAU. Das ist für den Kandidaten unschön, der seinen Job im Prinzip aufgegeben hat, um einen anderen Job zu wechseln. Das ist für die Firma eine Katastrophe, weil jemand eingearbeitet wurde. Und für den Headhunter ist es natürlich auch eine Katastrophe, kurz- und langfristig. Ne? Man muss neu suchen und man hat Renommee zerstört. Nicht nur in dem Haus, sondern ja auch im Netzwerk des Hauses, weil die dann auch sagen, der Hartlieb hat es nicht hingekriegt.
Früher, für dich natürlich interessant, immer einen Job möglichst, der ein hohes Jahresgehalt hat, weil 30% vom hohen Jahresgehalt ist besser als 30% vom mittleren Jahresgehalt. Nun liest man immer wieder, und ich bin gespannt, was du dazu sagst, dass irgendwie Firmen und gerade Medienfirmen durchaus auch dazu übergehen, nicht nur Chefredakteure und Geschäftsführer und C-Level, also eine CEO, CTO, COO zu besetzen, sondern auch immer tiefer gehen. Ich hatte gehört, in Ostdeutschland gab es Medienfirmen, die sogar Volontäre von Headhuntern gesucht haben, weil das so schwer war, die zu finden. Ist das so und ist das interessant für dich? Weil natürlich je niedriger das Jahresgehalt ist, desto die Arbeit ist wahrscheinlich dieselbe.
Die Arbeit kann sogar anstrengender sein, weil im Kandidatentrichter ja viel mehr Leute drin sind dann, ne? Und man die Leute auch nicht so kennt und nicht so gut erreicht. Wir fangen aber trotzdem recht früh an. Wir fangen bei so 120.000 Jahresgehalt an, was für uns natürlich auch interessant ist, weil die Leute ja auch mit uns älter werden und hochwachsen und wir dadurch auch einen sehr guten Zugang zum Markt haben. So die großen Netzwerke, die ich am Anfang erwähnt habe, die fangen ja deutlich später an, machen damit natürlich viel weniger Positionen in den Medien oder in der Digitalbranche in Deutschland und haben dadurch auch nicht den Marktzugang dauerhaft. Weil die Leute, die ich vor 15 Jahren vielleicht für 120 vermittelt habe, die sind heute ja, oder einige davon, nicht alle, ist ja immer eine Pyramide, sind aber heute in ganz anderen Positionen.
Was ist sozusagen, gibt es jemanden, den du schon mehr als 2, 3, 4 Mal vermittelt hast?
Es gibt jemanden, den ich 2-mal vermittelt
habe. Okay, also viel mehr dann auch nicht, oder was? Also man guckt dann drauf?
Ja, wir holen ja die Leute dann nicht wieder ab. Wenn die eine Zwischenstation hatten, dann kann schon sein, dass man nochmal wieder in Gespräche kommt, aber...
Und halten die, gibt es da sowas wie Dank, wenn jemand dir jetzt einen tollen Job zu verdanken hat? Hält man dann Kontakt? Ist der schlau? Meldet er sich ab und an nochmal, sagt, Christoph, wir gehen mal essen oder so?
Ja, A, das. B, gibt es dann auch vielleicht mal eine Flasche Rotwein. Aber es gibt auch Kandidaten, die zu Kunden werden und auch Kunden, die zu Kandidaten werden.
Stimmt.
Also es ist ja ein Wechselspiel und ein Kandidat, der sich wohlgefühlt hat und sich gut betreut gefühlt hat, der ruft einen vielleicht in 5 Jahren auch mal wieder an und gibt einem einen Auftrag.
Umgekehrt. Also das eine sind die großen Firmen, die Menschen suchen. Das andere sind Menschen, die große Firmen suchen. Da hast du es vorhin schon anklingen lassen, da ist das Geschäftsmodell, du könntest ja auch sagen, pass auf, du suchst für mich, lieber Christoph, such für mich bitte einen Job und du kriegst 30% meines Jahresgehalts, zahle ich dir, damit ich diesen Job habe. Würde wahrscheinlich keiner machen.
Das hätte auch ein Geschmäckle, ja? Also da würde ich mich auch unwohl damit fühlen. Ne? Also ist auch nicht üblich. Also ich bin kein Outsourcing-Partner oder es gibt skurrile Fälle, dass auch ein Kunde anruft und sagt, hier, ich habe hier einen super CTO, aber der passt nicht so richtig zu uns, kannst du mir den rausholen? Auch das finde ich merkwürdig und würde ich auch nicht machen.
Und auch nicht umgekehrt, wenn jemand mit seinem Job unzufrieden ist und sagt, ich möchte einen anderen Job haben, kannst du mir dabei helfen? Irgendein Chefredakteur sagt, ach, ich möchte mal was anderes sehen, kannst du mir dabei helfen? Wie machen wir das? Ich zahle dir irgendwie 10.000 Euro oder ich zahle dir so, das würdest du auch nicht machen?
Nee, also ich habe ein offenes Ohr für Leute, gerade Leute, die ich gut finde oder die man auch kennt. Das ist ja auch ein Teil der Arbeit, das Netzwerk zu pflegen, aber da würde ich nie ein Preisschild dranhängen.
Gehst du von dir, auch wenn du so hörst, oh, guck mal, da, der geht jetzt in Ruhestand oder da ändert sich was, gehst du von dir auf die Leute zu oder ist es immer automatisch, dass man wartet und sagt, Kunde... Also ja, musst du Akquise tatsächlich auch betreiben?
Doch schon. Ich versuche mich, also ich nenne es mal warme Akquise. Ich glaube, es macht keinen Sinn, kalt irgendwo anzurufen und mit den gleichen PowerPoint-Slides zu kommen wie 5 andere Headhunter. Aber über Empfehlung geht viel und ich versuche schon, engen Kontakt zu meinen Kunden zu halten und zu gucken, was tut sich, ne? Wenn Funke oder andere, also Funke wie immer fiktiv, ein Portfoliounternehmen kauft, dann gucke ich schon, was passiert da, was passiert mit den Gründern und so weiter.
Also wenn man das immer so fiktiv sagt, da das Schwierige ist auch, wenn man auf deine, wenn man guckt und sagt, was sind die Referenznamen, es ist immer nur anonym. Du kannst nie sagen, du könntest ganz tolle Sachen sagen wahrscheinlich, aber so richtig Werbung machen kannst du für dich nicht, weil du nicht sagen kannst. Und ich habe übrigens damals den Ingo Zapparoni zu den Tagesthemen gebracht.
Genau so ist es. Da schmunzelt man manchmal, wenn man Turi, Kress oder Horizont liest und die Namen liest und denkt, Mensch, da haben wir vielleicht Schuld oder da hatten wir Schuld. Das ist, ist amüsant, aber man kann das natürlich nicht an die große Glocke hängen.
Auf der Fahrt hierhin zu unserem Podcast habe ich durch Zufall den UMR-Podcast mit Philipp Westermeier gehört und der machte in diesem Podcast Werbung für, ich weiß gar nicht mehr, wie die Firma hieß, aber da ging es darum, um irgend so ein, es klang wie so ein Algorithmus, irgendwie so eine App, über die man sich auch einfach Mitarbeiter suchen kann. So, wie gefährlich ist das für dich? Wie gefährlich ist sozusagen die Automatisierung von Personalsuche auf verschiedenen Niveaus?
Also wir gucken uns selber an, was wir machen können und wir gucken uns auch KI-Themen an. Ich glaube aber, dass am Ende es doch um die Beurteilungskompetenz geht. Ne? Und oder wenn wir mal die Zeit zurückspulen, früher hatten die Headhunter ein Hängeregister und kannten dann alle Anzeigenleiter in Deutschland. Und das war eigentlich das Hoheitswissen, weil man hatte die Handy- oder damals noch Festnetznummern und wusste, wer sitzt in den Häusern, wie komme ich an die Leute ran. Heute ist es ja relativ leicht, die Leute zu finden, weil jeder, der in der Digital- oder Medienbranche ist, irgendwo eine Spur im Netz hinterlassen hat, auf LinkedIn oder auf Homepage. Oder. Also heute ist ein großer Teil der Wertschöpfung der Zugang zu den Leuten im Sinne von, die nehmen den Hörer ab, wenn wir anrufen und auch eine Beurteilungskompetenz. Also insofern hat sich das ein bisschen verschoben und ich vermute, dass diese beiden Bausteine, die ich gerade genannt habe, durch Automatisierung nicht so leicht zu ersetzen sind.
Du hast gerade gesagt, LinkedIn ist das, wo du sagst, wenn du was suchst, wenn du noch was werden willst, da musst du sein als Führungskraft, als Manager?
Ja, ich weiß nicht, wie hoch der Prozentsatz ist, aber ich glaube, die relevanten Medienleute sind schon auf LinkedIn.
Gibt es sonst noch eine Plattform, die wichtig ist, wo du auch guckst?
Also wir sehen einen deutlichen Shift von Xing zu LinkedIn, was wir auch ein bisschen schade finden, okay, weil Xing ja ein Hamburger Unternehmen ist und auch einen tollen Auftritt hat, aber da ist schon ein deutlicher Shift.
Insgesamt die Medienbranche, du hast es gesagt, es wird wieder... Wenn du die letzten 10 Jahre dir anguckst, ja, wo sind wir dann jetzt? Also, wann war die Medienbranche aus deiner Sicht das, wo du sagst, das hat richtig Spaß gemacht und wo sind wir dann jetzt?
Also es macht mir jetzt auch noch Spaß, weil ich sehe, dass die Positionen teilweise auch schwerer zu besetzen sind durch die Firmen. Und das ist natürlich eine Existenzberechtigung für uns. Aber schön war natürlich, als das Internet aufkam, richtig boomte und es unheimlich viele Display-Vermarkter gab und jedes Medienhaus seinen eigenen Vermarkter hatte. Also durch die Konsolidierung ist der Markt natürlich auch enger geworden.
Andererseits steht jetzt der Generationswechsel auch an. Ne? Also ich muss gerade an Giovanni De Lorenzo denken, aber es ist wahrscheinlich Zufall.
Aber du guckst immer durch die Chefredakteursbrille. Wir haben ja nicht nur Chefredakteure.
Nee, aber auch in anderen, kann man noch Rainer Esser nehmen von der Zeit. Ja. So wahrscheinlich, aber die machen wahrscheinlich beide bis 70, 80. Aber auch das macht es dir doch wahrscheinlich einfacher. Es gibt einfach weniger Menschen, die zur Verfügung stehen.
Ja, aber der Generationswechsel ist ja aus meiner Sicht rollierend. Ne? Mhm. Mich interessiert ja jede Generation und jede Zwischengeneration. Ich habe eher die Herausforderung, weil ich bin jetzt Anfang, Mitte 50 und bin natürlich in den Entscheidern, die jetzt Verantwortung haben, gut, sehr, sehr gut vernetzt. Ich muss darauf achten, dass die Generation, die danach kommt, mich auch als ernsthaften Gesprächspartner und Sparringspartner sieht. Ne? Also, dass man nah dran bleibt an der nächsten Generation, die vielleicht eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge hat.
Wie schwer ist das? Also rein, weil das hat Philipp Westermeier, jetzt ziehe ich ihn zum zweiten Mal, gesagt, gar nicht so lange her, dass er sagt, boah, der ist hier jetzt auch schon mal ein paar über 40. Ja, also es ist was anderes. Also ich verstehe vieles von dem, was 25-Jährige machen, verstehe ich schon nicht mehr.
Ja, mir geht es jetzt dann aber eher um die 40-Jährigen wie Philipp, mit dem ich auch engen Kontakt habe und auch ein überlappendes Netzwerk. Also ich glaube, das gelingt noch. Spannend wird es, wie es in 10 oder 20 oder 30 Jahren dann aussieht.
Jetzt musst du uns mal verraten, was gibt am Ende den Ausschlag, dass sich Firmen für bestimmte Leute unterscheiden? Weil wenn man sich die Lebensläufe anguckt, die sind ja wahrscheinlich alle irgendwann zumindest so ähnlich. Da hat der eine mal das und der andere mal das. Und mein Gefühl ist immer, auch wenn wir hier Leute einstellen, am Ende ist dann doch, man sitzt zusammen und denkt, das passt oder das passt nicht.
Absolut. Ich glaube, der Bauch ist für die zwischenmenschliche Entscheidung groß. Ich hatte auch skurrile Fälle, dass ich mal einen aus meiner Sicht wirklich Top-Anzeigenmann einem Kunden gezeigt habe, der für mich ganz klar im Prozess vorne lag. Und der Geschäftsführer immer gesagt hat, nein, den will ich nicht, ich nehme den anderen. Und dann habe ich gesagt, jetzt sagen Sie doch mal ehrlich, woran das liegt. Und dann sagt er, der erinnert mich zu sehr an meinen Schwiegersohn. Und da sage ich...
Okay, was hast du dem denn gesagt?
Da habe ich gesagt, das hätte er mir im Briefing erzählen müssen. Aber so tief lässt man sich da nicht briefen. Also ich glaube, am Ende ist es auch dann eine Bauchentscheidung, vorausgesetzt die fachlichen Skills, die Erfahrung und so weiter, dass alles passt.
Ne? Wie schnell kannst du Menschen einschätzen, wenn du sie triffst?
Ich glaube, da hat jeder einen Instinkt. Ne? Also jeder weiß ja, wen er sympathisch findet und wen nicht. Ne? Wir sind ja irgendwo Fluchttiere. Wir entscheiden ja innerhalb von Sekunden, flüchten wir oder bleiben wir im Raum. Und dann, so ist der Mensch, glaube ich, angelegt. Ne? Aber mir ist wichtig, auf jeden Fall Zweit- und Drittgespräche zu führen, weil ein sehr gutes Erstgespräch manchmal dann im Zweitgespräch doch sich überraschend in Luft auflöst.
Was fragst du die Leute dann? Also woran erkennst du, ob das jetzt wirklich ein guter oder ein sehr guter ist?
Ich versuche, tief in die bisherigen Erfahrungen auch und Leistungen reinzugehen, ne? Und da wirklich auch zu gucken, was hat jemand wirklich selbst gemacht. Ne? Es bringt mir ja nichts, wenn jemand eine tolle Firmengeschichte runterbetet und man weiß nicht, welchen Teil hat er eigentlich wirklich an den Tisch gebracht. Und wir machen auch viel mit Referenzchecks. Ne? Also nicht nur das Interview ist relevant, sondern ich rufe bewusst Leute an, die mit dem Kandidaten oder der Kandidatin vorher zusammengearbeitet hatten.
Und das ist das, wenn man dann von ehemaligen Kollegen so Mails kriegt, Achtung, ich habe dich als Referenz da und da angegeben und dann ruft derjenige an. Würde ich aber immer das Blaue vom Himmel runterlügen.
Ja, da macht es auch Sinn, sich manchmal dann persönlich mit den Referenzgebern zu treffen. Und ich finde auch nicht nur die Referenzen interessant von ehemaligen Vorgesetzten, sondern ich finde es auch interessant, was ehemalige Kollegen sagen oder ehemalige Mitarbeiter. Okay. Und ich finde es auch interessant, aktiv nach Referenzen zu fragen. Also wenn jemand irgendwo eine kurze Station hatte, dass man sagt, ich würde da in dieser Station gerne mal mit ihrem Chef sprechen. Weil jeder hat hoffentlich drei Leute, die ihm wohlgesonnen sind und eine positive Referenz geben. Darum geht's ja gar nicht, dann die Lobhudeleien zu bekommen.
Hast du dich mal so richtig in einem Bewerber, einer Bewerberin getäuscht? So komplett?
Ja, klar.
Und warum? Also was hat der oder die dann nicht gemacht, was du gedacht hättest?
Also ich habe da in dem Fall zu wenig auf Teamfähigkeit geguckt. Also die fachlichen Skills waren absolut überzeugend und der hat einfach im Team dann nicht funktioniert.
Okay. Ich hatte neulich ist gut, ich glaube, der Podcast ist vor 2 Wochen ausgestrahlt worden. Marc Berg hier, den Chef von Statista, CEO von Statista, der einen interessanten Satz sagte, und das sagten einige von denen, die hier sind, eigentlich kann ich nichts richtig gut. Es gibt in meinem Laden in allen Bereichen Menschen, die in ihren Bereichen deutlich besser sind als ich. Und da habe ich gedacht, ist das die Kurzzusammenfassung von Chefs, dass eigentlich der Chef muss nicht der sein, der eine Sache besonders gut kann? Oder gibt es Situationen, wo es doch so sein muss, dass er eine spezielle Sache besonders gut kann?
Das kommt auch wieder auf die Karriereentwicklung an. Ne? Ich glaube, man muss eine Sache gut kennen, um auf sich aufmerksam zu machen. Aber es gibt ja verschiedene Pfade in den Chefsessel. Es gibt Leute, die kommen über den Finance-Bereich, entwickeln sich nach oben. Und dann gibt es Leute, die kommen über Business Development oder ganz andere Funktionen. Dass man dann irgendwann, wenn man die Gesamtverantwortung hat, den Blick fürs Detail verliert oder auch loslassen muss und sich gar nicht mehr so tief fachlich weiterbilden kann in diesen jeweiligen Funktion, das ist in der Natur der Sache. Also ich glaube, als General Manager muss man dann auch irgendwann die Strategie und General Management Brille aufsetzen.
Das heißt jetzt auch General Manager und gefühlt, das kannst du jetzt ja auch sagen nach so langer Zeit, das Chef-Chef-Sein hat sich auch verändert. Also ich erlebe die jungen CEOs, die in diesem Podcast sind, die wirken jetzt nicht überautoritär und irgendwie, die sind ganz selbstbewusst und sind so ganz lässig, aber es sind jetzt nicht so wie früher, wenn der Chef reinkam. Ich weiß noch, bei einem meiner früheren Chefs, wenn ich dann eine Frage hatte, dann hat er gesagt, lassen Sie sich bei der Sekretärin einen Termin geben, und dann hat man in 3,5 Wochen 15 Minuten gekriegt, die noch 2-mal verschoben wurden. Solche Typen gibt's nicht mehr, oder?
Die gibt's vereinzelt noch, aber das hat sich natürlich unheimlich geändert. Da habe ich auch deinen Podcast genossen mit dem Haspa-Chef. Mhm. Der hat ja auch den Kulturwandel beschrieben, und so ist es in vielen Häusern. Und ich glaube, die Medien sind da sogar noch einen Schritt weiter, weil die sehr früh angefangen haben und sich sehr früh auch um Talente kümmern mussten. Also bei uns ist jetzt ja auch so, dass viele Kandidaten auch entscheiden, bin ich bereit für den Job? Also, dass wirklich der sogenannte Beauty Contest von der Firma ausgeht. Ne? Also, dass die ich hatte auch einen Kandidaten mal, der gefragt hat, warum soll ich denn zu Ihnen kommen? Was können Sie mir denn bieten? Mhm. Warum ist das denn, was haben Sie denn für Argumente, dass ich hier mit Ihnen am Tisch sitze?
Coole Frage, oder? Ja. Gute Frage.
Je nachdem, wie man es rüberbringt. Das kann natürlich arrogant wirken, weil ich finde, spätestens nach dem zweiten, dritten Gespräch ist man dann doch Kandidat im Prozess. Aber so wie es vielleicht vor 15 Jahren war, dass so eine Examenssituation entsteht und das heißt so, nun erzählen Sie mal Ihren Lebenslauf und dann erzählen Sie mal, was Sie ganz toll können. So ist es ja heute nicht mehr, sondern man führt ein offenes Gespräch miteinander und entscheidet sich dann hoffentlich füreinander, wenn es passt und da ist keiner Bittsteller und keiner der Anbieter.
Viele erzählen immer, wenn man über sozusagen die normalen Ebenen spricht, da geht es um Homeoffice, da geht es um Teilzeit, um all solche Sachen. Spielt das auf der Ebene auch eine Rolle oder ist man dann gleich raus, weil derjenige, der Besitzer der Firma weiß, okay, der will hier gar nicht 80 Stunden arbeiten, den kann ich nicht gebrauchen?
Ich glaube, dieses Homeoffice-Thema oder teilweise Homeoffice-Thema ist nicht wieder einzufangen. Mhm. Es gibt ja Häuser, die das zurückdrehen. Da kennen wir ja auch Beispiele, angefangen bei Tesla und Co. Ein moderner Arbeitgeber muss, glaube ich, offen sein, moderne Modelle auch anzubieten.
Das ist krass. Ja. Also das heißt aber auch schon auf der Ebene, wenn da einer kommt und sagt, ich möchte CEO, weil ich arbeite einmal die Woche von zu Hause. Oder ich arbeite, wir haben in Hamburg mit der HVV-Chefin, die Chefin des HVV lebt in Wien. Also die kommt hier nach Hamburg reingeflogen, aber die ist, glaube ich, montags und freitags gar nicht in der Stadt. Auch das ist möglich und das muss man dann akzeptieren, wenn man eine bestimmte Person haben will.
Das ist auch eine Tendenz, die wir nach Corona sehen, dass die Leute nicht mehr so umzugsbereit für einen Job sind. Früher war es ja so, man zog für seinen Traumjob um. Ich war mal in Stuttgart, dann bin ich nach Hamburg und so weiter. Das ist heute eigentlich kaum noch üblich, sondern man hat seinen Lieblingsstandort und pendelt dann 3 Tage die Woche irgendwo hin und beim nächsten Job pendelt man dann irgendwo anders hin. Also auf unteren Ebenen im Tech-Bereich ist es ja noch viel extremer. Da kenne ich viele Leute, die auch in Lissabon leben und dann wahrscheinlich nur den Background-Screen ändern in den Videocalls, wenn sie die Firma gewechselt haben.
Aber da sagen doch alles ganz schlimm und so, boah, und irgendwie, denn die Teams bilden sich da nicht. Aber gut, die Variante ist 1 oder 0. Entweder du willst ihn haben oder...
Ja, und ich bin auch der Meinung, dass so dieses Türrahmengespräch, wie es so heißt, auch eine Menge Mehrwert bringt. Ne? Mhm. Also ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, zumindest einige Tage zusammen im Office zu sein, weil man eben doch einen anderen Verbund hat und auch viel zwischenmenschlich passiert, auch mal zwischen Tür und Angel und Informationen ausgetauscht wird oder man ein besseres Gefühl füreinander entwickelt.
In der ganzen Zeit, in der du das machst, seit 2008, gab es da mal eine Situation, wo du dachtest, oh, das ist mein Job?
So bin ich eigentlich reingekommen. Ich dachte, als ich angesprochen wurde, ich mach das. Wenn es mir gefällt, ist schön. Wenn es mir nicht gefällt, nehme ich mir den spannendsten Job, der auf den Tisch kommt. Das war natürlich völlig naiv, weil man kann sich da ja nicht selber ins Gespräch bringen. Es gab aber Projekte, wo dann gesagt wurde, oder machen Sie es doch. Ne? Mhm. Wenn ein guter Match zwischen Auftraggeber und mir war. Aber das war für mich dann nie eine Alternative oder es waren nicht Positionen, die mich dann aus der Personalberatung rausgelockt hätte.
Und jetzt tatsächlich auch gar nicht mehr. Jetzt sagst du, also ich bleibe jetzt bis, solange ich möchte, Personalberater.
Absolut. Ich kriege manchmal noch Angebote von größeren Netzwerken, wenn ich die ärgere im Pitch. Aber das wäre für mich auch keine Alternative, weil ich da die unternehmerische Freiheit auch liebe.
Warum nicht? Ist doch irgendwie, wenn man dann, wäre auch eine Karrieresprung und dann könntest du da vielleicht Partner werden oder bei Egon Zehnder.
Ja,
Zähne
aber
oder
da bin ich lieber mein eigener Partner. Ich glaube, dass das... unternehmerisch mehr Spaß macht, wahrscheinlich auch finanziell kein großer Unterschied ist und natürlich viel mehr Freiheit so bedeutet.
Aber interessant, wir gucken jetzt in Richtung 2025. Wahrscheinlich bist du so ähnlich wie so ein Arzt, du weißt noch nicht genau, was auf dich zukommt, ne? Also an Patientenströmen.
Ich bin immer sehr demütig im Januar, weil dann die Umsatzkurve wieder auf Null ist. Okay. Ja, das Projektbuch ist dann, also klar hat man ein paar Projekte aus dem alten Jahr, die man mit rübernimmt, aber im Prinzip muss man ja sein Geschäft, wie man so sagt, neu verdienen jedes Jahr. Insofern bin ich im Januar immer besonders demütig.
Was erwartest du? Alle sagen, oh, schwierige wirtschaftliche Zeiten. Was erwartest du vom Jahr 2025? Wie schätzt du das ein? Wie war 24? Was erwartest du von 25?
Wir haben witzigerweise, was natürlich auch nicht kaufmännisch interessant ist für einen Shareholder, aber wir haben immer sehr ähnliche Umsätze jedes Jahr. Okay. Ich erkläre mir das so, dass wir eine gewisse Anzahl von Projekten gut machen können und wenn das Projektbuch leerer ist, gehe ich mehr raus, suche mehr Kontakt. Wenn es rappelvoll ist, ziehe ich mich da ein bisschen mehr zurück. Insofern kann man die Umsatzkurven fast übereinander legen.
Über all die Jahre quasi.
Über all die Jahre. Und das ist so ein Volumen, womit ich mich wohlfühle, was wir gut abarbeiten können. Nur im Corona-Jahr, da haben wir gemerkt, da hatten wir wie ein Lichtschalter einen deutlichen Abriss. Auch laufende Projekte wurden gestoppt. Das haben wir dann nutzen können, um unsere Systeme nochmal ein bisschen nachzuschärfen, nachzubessern. Und waren dann froh, als es dann wieder volle Fahrt vorausging.
Gibt es irgendeine Branche, wo du sagst, da sind wir jetzt noch nicht, aber das ist eine, für die ich mich schon interessieren würde, oder muss man sich wirklich auf so eine, wir haben es gesagt, du machst ja nicht nur Medien, du machst auch Telekommunikation, glaube ich, also Tech-Bereich.
Wir machen auch einiges für Private Equity und Venture Capital, so Gründernachfolgen oder Gründerergänzungen, und da, also das macht mir auch viel Spaß. Ich war ja bei Gruner, wie gesagt, fürs Venture Capital Geschäft verantwortlich eine Zeit lang und habe dadurch auch noch ein Netzwerk in der Szene, und da habe ich eigentlich auch gemerkt, dass die Auswahl der richtigen Köpfe fast interessanter ist als das Business Model.
Also mein Gefühl ist, da tun sich der Gründer manchmal, also wir reden ja über ganz alte Gründer, ne? Ich habe neulich gerade mit Eugen Block zusammengesessen, der jetzt ja auch schon ein bisschen über 80 ist, wo dann auch die Tochter dann irgendwann sagte, eigentlich wolltest du doch schon längst raus sein. Ja, ganz gut, dass ich noch da bin. Aber nehmen die den Hilfe eines Headhunters in Anspruch auch durchaus? Um dann die Nachfolge zu klären, ja.
Das haben wir auch, gerade so im mittelständischen Bereich, in der Fachverlagsbranche haben wir das auch. Ja. Okay. Aber ich meinte jetzt eher so die Venture-Fonds in Deutschland.
What's the difference between DIY and doing it yourself? It's the difference between a part-time passion and a full-time business. Wix gives you the power to turn your passion into a moneymaker. With a website that fits your unique vision and the business tools you need to succeed. Let your ideas flow with AI that guides you, but keeps you in the driver's seat. Manage your business from one dashboard and keep it growing with built-in marketing features. It's time to turn your daydream into your dream job. Do it yourself. Go to Wix.com.
Und irgend noch ein Bereich, wo du sagst, den finde ich interessant, da bin ich noch nicht, da würde ich gerne.
Wir sind reingewachsen in die Versicherungsbranche, weil die sich ja auch stark digitalisiert, haben dann aber schnell gemerkt, als es dann in die Kernbereiche der Versicherung gibt, dass wir dann wieder doch recht wenig Know-how haben. Also da habe ich mich mit dem einen oder anderen Mandat dann auch nicht wohl gefühlt, weil man dann keine Kernkompetenz oder keinen Wettbewerbsvorteil hat. Aber so im Data-Bereich oder auch im Tech-Bereich sind wir da in dem Insurance- oder im Versicherungsbereich auch mittlerweile ganz gut unterwegs.
Letzte Frage, jetzt kannst du es ja mal rauslassen, so ein bisschen. Nächstes Jahr steht ein spektakulärer Wechsel in irgendeinem interessanten Bereich an, auf den wir uns freuen können, von dem du jetzt schon weißt und wir alle nicht.
Man wird ja überrascht. Also ich sehe im Moment keine so eine Jahrhundertbesetzung, wie du richtig gesagt hast. Giovanni Di Lorenzo und Rainer Esser werden sicherlich noch 10 Jahre machen.
Genau.
RTL ist neu besetzt.
Der NDR-Intendant wird gesucht. Du kannst nicht drüber, aber ich weiß auch, dass da auch Headhunter im Spiel waren. Also der NDR-Intendant oder die NDR-Intendantin wird gesucht. Ja, und wahrscheinlich hast du irgendwas Großes im Petto, darfst aber nicht sagen. Wir haben viel erfahren. Also, ne, Christoph Hartlieb anruft. Schon mal rangehen ist wichtig, ne?
Das wäre schön, ja.
Vielen Dank.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.